Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite, wie immer, die wundervolle, die zauberhafte, die sehr fröhlich wirkende Kim Seidler.
Ganz herzlichen Dank.
Das beweist, dass ich recht habe, dass du jetzt lachend hier rein schlitterst.
Ganz herzlichen Dank, liebe, wundervolle, großartige, eine wahnsinnig taffe, starke und beeindruckende Frau, Katrin Jakob.
Oh, wir steigern uns jedes Mal. Irgendwie kommt da noch ein Adjektiv dazu und ich finde toll, wir müssen uns einfach ein bisschen mehr feiern.
Ja,
so,
oder?
Die Leute skippen jetzt schon, so kommt zur Sache.
Genau.
Aber nein, ich finde, wir müssen uns auch mal ein bisschen feiern hier. So, das finde ich gut. Liebe Kim, du stellst mir und uns heute eine tolle Frau vor. Die hast du letztes Mal schon angekündigt. Du hast Astronautin gesagt, aber wir haben festgestellt, es gibt auch den Begriff Kosmonautin.
Genau.
Was ist da los?
Es ist die Valentina Wladimirovna Tereshkova. Und sie war die erste Frau im Weltraum im Jahr 1963. Und ist auch die einzige Frau in der Raumfahrtgeschichte, die allein, also auf einer Solo-Mission flog. Ich glaube, die Kapsel war insgesamt 2 Meter, umfasste 2 Meter. Und das ist natürlich wirklich, kann man sich vorstellen, sehr beengt.
Oh. Überleg mal, ne, was du da auch aushalten musst. Und dann so in so einer Raumfahrtkapsel, ich stelle mir das gerade vor, es gibt mir richtig Goosebumps.
Ja. Und zwar ist sie nach einer russischen Beschreibungsweise oder sowjetischen Beschreibungsweise, um korrekt zu sein, eine Kosmonautin, um sie zu unterscheiden zu der amerikanisch geprägten Astronautin.
Astronautin.
Ja, das ist alles insgesamt gar nicht mal so unwichtig. Denn die Valentina ist in der ehemaligen UdSSR geboren.
Ja.
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Also die Sowjetunion ist es.
Mhm.
Sie ist geboren am 6. März. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, denn sie lebt noch.
Sie lebt noch, ne? Ja.
1937 in Maslenikovo bei Tutajew, Oblast Jaroslawl, russische SFSR geboren. Und das ist dann die russische sozialistische föderative Sowjetrepublik. Das war die älteste, größte und bevölkerungsreichste Unionsrepublik der Sowjetunion, ne? UdSSR.
Das Oblast Jaroslawl ist übrigens, um das so ein bisschen einzuordnen, relativ dicht dran an Moskau.
Mhm. Valentina ist Tochter einer Textilarbeiterin und eines im finnischen Winterkrieg gefallenen Traktoristen. Und ich möchte hier an dieser Stelle einmal ein bisschen geschichtlich ausholen, um sie vernünftig einordnen zu können.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, um jetzt schon mal zu sagen. Der obligatorische Hinweis, wir sind stets bemüht, ne, da jetzt auch hier einen auf Geschichtslehrerin zu machen. Aber ist auch da bitte der Hinweis, wenn wir was nicht richtig machen, bitte weist uns darauf hin. Übrigens, ich muss noch ganz kurz was zum Traktoristen sagen, der, was natürlich auch in der UdSSR weit verbreitet ist. Es ist eine Bezeichnung für einen Kraftfahrer in den Kolchosen, also in diesen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Ne? Warum das jetzt so wichtig ist, also wir befinden uns im Kommunismus, das ist schon mal so der kleine Teppich gelegt, aber der Vater hat ja dann auch nicht mehr gelebt. Genau, jetzt over to you und Sowjetunion. Ja.
Also geografische Einordnung, die Ausdehnung und die Grenzen. Also die Ausdehnung ist, welche sie bis zur Unabhängigkeit Litauens am 11. März 1990 behielt, erlangte die Union im Verlauf des Zweiten Weltkrieges mit der Einverleibung der baltischen Länder Estland, Lettland, Litauen, Bessarabiens, Tuvas, des nördlichen Teils Ostpreußens sowie finnischer, polnischer, tschechoslowakischer und japanischer Gebiete. Die Sowjetunion war damit, abgesehen vom Russischen Reich vor 1917, zudem auch Finnland, Teile Polens, die Nordosttürkei und bis 1867 Alaska gehörten, in der jüngeren Geschichte der Menschheit der Staat mit dem größten zusammenhängenden Hoheitsgebiet. Ja. Und geprägt ist die Zeit tatsächlich geschichtlich. 1917 bis 1922 gab es die Oktoberrevolution und Bürgerkrieg. 1924 bis 1939 gab es die Industrialisierung und stalinischer Terror. Dann 1939 bis 1945 bekannt der Zweite Weltkrieg. Danach folgte 1945 bis 1985 der Kalte Krieg. Ja. 1985 bis 1991 Reformen und Auflösung der Sowjetunion. Wir erinnern uns, 1986 gab es die Reaktorkatastrophe Tschernobyl. Mhm. Und das ist ein Land, in dem Valentina verortet wird und in dem es total wichtig ist, eine Persönlichkeit wie Valentina hervorzuheben als perfekte Frau. Mhm.
Da bin ich jetzt gespannt, was eine perfekte Frau ist, also wie das so gesehen wurde. Wir befinden uns im Kalten Krieg, ne? Also sie, ihre Karriere startet zur Zeit des Kalten Krieges. Wettstreit mit den USA.
Also sie betrifft tatsächlich, ohne dass sie es weiß, der Wettstreit mit den USA. Wer ist als Erster, ja, es ging immer um Guinness Buch der Rekorde, nenne ich das jetzt mal ganz platt, Einträge. Wer ist als Erster mit irgendwas rausgekommen? Und zu Valentina, wie ich schon gesagt hatte, ist sie die Tochter einer Textilarbeiterin, also eine Arbeiterfrau, ja. Und nach dem Tod ihres Vaters zog ihre Mutter mit den Kindern nach Jaroslawl, um bessere Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, und wurde dann in der Baumwollspinnerei Krasny Perekop beschäftigt, so heißt es hier im Eintrag. Und sie hat bereits als Jugendliche auch in einer Fabrik für Autoreifen gearbeitet und später ist sie dann gewechselt zu einer Spinnerei. Und sie hat dort 7 Jahre lang als Zuschneiderin und Büglerin gearbeitet und hat dann aber noch parallel sich weitergebildet an der Abendschule zu einer Technikerin. So erhielt sie dann 1960 ihr Technikerdiplom. Mhm. Ja, und 1963 ist sie ins All gestartet. Wie kam das? Boah, also drei Jahre später.
Da brauchen wir da echt so eine Vorbereitung auch, ne?
Aber, na, pass auf, genau. Also sie war schon immer eine begeisterte Fallschirmspringerin. Mhm. Und große Bewunderin von Juri Gagarin, genau, der erste sowjetische Kosmonaut, also der erste Mann, der ins Weltraum gekommen ist. Und das war so toll, dass sich wirklich wahnsinnig viele Menschen beworben haben, unter anderem auch über 400 Frauen, die auch ins All wollten. Und das war in den USA eine ähnliche Entwicklung. Und die USA hatte dann, also die waren ja immer misstrauisch miteinander, weil sie das Wertesystem der westlichen, ich nenne das jetzt mal mit Anführungszeichen, der westlichen Welt, ist ein anderes natürlich als der Sowjets gewesen.
Ja, also Kommunistenhass, ne? Also wir erinnern uns McCarthy-Era, genau. Und so diese Grundskepsis dem Kommunismus gegenüber, das ist ja bis heute ein Trauma. So, sorry, ganz kurz, ein Schub.
Nee, Katrin, das ist ein super guter Hinweis, danke dir. Also es ging bei den beiden Supermächten, ja, USA und Sowjetunion, immer um einen Wettlauf ins All. Der Kalte Krieg im Orbit kann man das auch eigentlich nennen. Denn während sie während des Zweiten Weltkrieges noch Verbündete waren, waren sie erbitterte Feinde danach. Und es ging darum, wer hat Vorherrschaft im All. Ja? Die Geschichte beginnt im Endeffekt ja in den 50er Jahren. Die Sowjets haben die Amerikaner geschockt am 4. Oktober 1957 mit Sputnik 1. Da schießen die Sowjets den ersten künstlichen Erdsatelliten in eine Umlaufbahn. Die Aussage von Kennedy, John F. Kennedy, US-Präsident damals, war, falls die Sowjets das Weltall kontrollieren, dann können sie die Erde kontrollieren. Also das war die große Angst der Amerikaner. Die USA, die ihre Ressourcen bis dahin auf verschiedene Raketenprojekte von Army und Navy zersplittert haben, reagieren 1958 mit dem Aufbau der zivilen Raumfahrtbehörde NASA. Doch den Vorsprung der Sowjets holen sie so schnell leider nicht auf, denn Nach dem Sputnik-Schock folgt das erste Lebewesen 1957 durch die UdSSR mit der Mischlingshündin Laika. Dann können die Amerikaner aber sagen, ey, der erste Flug zum Mond, das haben wir aber geschafft, nämlich mit Explorer 1 ebenfalls einen Satelliten in eine Umlaufbahn zu bringen. Dafür dreht er bis 1970 seine Kreise, während Sputnik 1 bereits 1958 in der Atmosphäre verglüht. Und ja, die ersten Menschen im Weltraum, der erste Big Point sozusagen der Sowjets im Kampf um die Vorherrschaft im Weltall, folgt am 12. April 1961 durch Juri Gagarin, ja, Sohn eines Zimmermanns und einer Bäuerin, mit der Vostok 1 als erster Mensch. Und dann nochmal 1963 dann mit Valentina Tereshkova auch die erste Frau ins All. Sie bleibt, ne, gleich 3 Tage oben und umkreist die Erde 48 Mal. Und im gleichen Jahr schickt die Sowjetunion auch die erste 3-köpfige Besatzung in den Orbit. Und es ist natürlich ein Russe, Alexei Leonov, der 1965 als erster Mensch einen Weltraumspaziergang hinlegt, in 500 Kilometern über die Erdoberfläche wohlgemerkt. Und es ist dann auch immer noch ein Wettbewerb der Systeme, der dann folgt. Also es gab genau 2 Motive sozusagen für den Wettlauf, also die den Wettlauf antrieben. Einmal das propagandistische Motiv, das heißt beide Parteien, also USA und Sowjetunion oder UdSSR, wollten die eigene technische Überlegenheit beweisen, um die Überlegenheit des eigenen Gesellschaftssystems auch damit aufzuzeigen. Und natürlich nicht zu vergessen das militärische, das Machtmotiv. Mhm. Und ich habe noch eine kleine Anekdote. Es gab ja, also John F. Kennedy ist ganz frisch gewählt. Mhm. Und dann gibt es ja diesen ersten Erfolg von Juri Gagarin, der am 12. April 1961 als erster Mensch in den Weltraum flog. Und gerade durch den Invasionsversuch in Kubas Schweinebucht war Kennedy politisch blamiert und schrieb dann an Johnson, das war damals sein Vizepräsident: Haben wir eine Chance, die Sowjets zu schlagen, indem wir ein Labor im Weltraum errichten, mhm, oder durch einen Flug um den Mond oder durch eine Rakete zur Landung auf dem Mond, die einen Menschen hin und zurückbringt?
Boah.
Und in der Tat, PR ist ja alles. Kennedy hatte sich dann bei hohem Staatsbesuch aus der Sowjetunion damit gebrüstet, dass sie jetzt Frauen trainieren und ausbilden. Das wurde sofort mitgeteilt und in der Sowjetunion wurden dann direkt diversen Bewerbungen, das waren ja damals von Frauen und Männern, 4 oder 5 Frauen ausgewählt, darunter natürlich unsere Valentina Tereshkova. Und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass die Leute im Weltall, die jetzt in den Weltall geschickt wurden, von den USA wie auch von der Sowjetunion, zu den Helden des Kalten Krieges hochstilisiert wurden von den Medien. Und das war einfach immer ein Riesenspektakel. Mhm. Die Testflüge und Trainingsprogramme machten die größten Schlagzeilen in den Medien. Das waren, die Astronauten galten in der öffentlichen Wahrnehmung als die Top-Leute unter den Jetpiloten, mhm, und so weiter und so fort. Das einmal so zur Einordnung, warum und wieso Valentina Tereshkova, mhm, weil eigentlich war das Weltall und Astronauten bzw. Kosmonauten vorher nur Männern zugänglich. Dann haben sich die Sowjets überlegt, okay, wir brauchen ganz dringend auch ein Frauenteam. Dafür wählen wir bitte nur Frauen, die ledig sind, aus, die Fallschirmspringerin sind. Warum? Weil der Start ist ganz klassisch, wie wir es auch kennen, mit der Raumkapsel hoch. Aber die Landung, mhm, ist, du wirst aus deiner Raumkapsel rauskatapultiert und musst mit einem Fallschirm landen. Und deswegen war es eine Voraussetzung, dass du als Frau, wenn du dich beworben hast, Fallschirmspringerin bist. Und so war es, so wurden 5 Frauen trainiert. Die wurden auch gut behandelt. Also, und dann gab es halt auch noch Schwierigkeiten dann mit diesem Anzug, weil die Hygieneeinrichtungen ja auf Männer abgestimmt waren. Ne? Du hast ja nicht die Möglichkeit, mhm, mit einer Toilette ins All geschickt zu werden, sondern du sitzt da für bestimmte Tage dann in deinem Raumanzug Anzug und musst ja mal Wasser lassen oder auch das große Geschäft erledigen. Schön, wie kindlich ich hier spreche.
Wenn es nach den Leistungen gegangen wäre, dann wäre nicht sie ins All geschickt worden, sondern eine andere. Aber es ging ja um Propaganda.
Nämlich das Thema Gleichberechtigung. Hier, wir gestatten auch Frauen, dass sie ins All fliegen können. Sie tut was für die Frauen und sie ist ein Paradebeispiel. Man kann sich mit ihr identifizieren. Sie kann gut sprechen. Sie war auch Leiterin schon in der Spinnerei gewesen, und Arbeiterin. Das ist auch ein wichtiges Auswahlkriterium, dass du eigentlich eher aus dem gemeinen Volk herauskommst, weil das gemeine Volk sich mit dir dann identifizieren kann.
Ja, das ist immer so ein bisschen Repräsentanz. Wie macht man das, dass der Staat gut aussieht?
Genau, ne? Ja. Und das erklärt auch ihre spätere Geschichte. Also am 16. Juni 1963 startete Valentina an Bord von Vostok 6 vom Kosmodrom Baikonur zu einer fast 3 Tage dauernden Reise ins All und umkreiste die Erde 48 Mal. Ihr Funkruf...
Das schafft man in 3 Tagen. Das ist ja krass.
Krass, ne? Wie viele? Die hat 48 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge gesehen. Wenn sie es überhaupt gesehen hat, denn sie litt an einer ganz klassischen... Allkrankheit oder ja, Reiseallkrankheit und zwar ab einer bestimmten Schwelle, die du, also erstmal ist es ja wahnsinniger Speed, dem du ausgesetzt bist und das musst du erstmal, ne, diese Zentrifuge war immer ein Albtraum für jeden Astronauten oder Kosmonauten in diesem Falle und ihr wurde krank, ihr wurde richtig schlecht, also sie hat sich übergeben, das sah man dann auch in dieser Raumkapsel und alles, was sie sozusagen an Essen zu sich genommen hatte, kam gleich wieder raus. Sie hatte, um zu vergleichen, ob sie genauso wertvoll, auch wieder in Anführungsstrichen, ist auch echt lustig, wie ein Mann sei, hatte sie bestimmte Aufgaben zu erledigen. Sie hat sich aber dann in diesen 3 Tagen am Anfang nochmal gemeldet, später überhaupt nicht mehr. Das heißt, es kam dann auch zur Landung und keiner wusste, lebt sie noch, weil sie kein Lebenszeichen mitgeteilt hat. Und alle am Boden waren sozusagen in heller Aufruhr. Ja, was passiert jetzt, wenn sie landet? Sie rechnen mit dem Schlimmsten. Ja. Dann landete sie am 19. Juni, also 3 Tage ist es jetzt nicht genau, 24-Stunden-Taktung, aber am 3. Tag landete sie bei Novosibirsk, wo sie begeistert empfangen wurde. Das stimmt nicht, es ist 1 Tag später nachgestellt worden, weil sie natürlich total zerstört, sozusagen, sie ist gelandet, aber total zerstört und vollgekotzt von oben bis unten, nenne ich das jetzt mal ganz platt. Genau, und es ging ihr wahnsinnig dreckig. Und dann wurde sie sozusagen innerhalb von 1 Tag wieder aufgepäppelt, dann wurde das Ganze nochmal neu inszeniert. Und dort sah sie auch schon wieder richtig schick aus, mit Föhnfrisur und so. Wenn man das im Nachhinein sich jetzt anguckt, dann versteht man das, ne? Aber man hat sie so inszeniert, dass sie als Powerfrau gelandet ist und alles war super und tutti. Sie hat Blumensträuße gekriegt, aber sie hat von ihrem Vorgesetzten hinter verschlossenen Türen soll sie einen richtigen Einlauf gekriegt haben, dass sie auch zu Tränen gerührt war. Und dieser Vorgesetzte hat sich dann auch geschworen, das hat er auch gehalten, dass er keine Frau unter seiner Dienstherrschaft wieder in das Weltall schicken wird.
Das blieb also eine einmalige Sache.
Es blieb eine einmalige Sache. Das war damals der Chefkonstrukteur Sergei Koroljow, den sie ignoriert haben soll. Aber später kommt heraus, also er soll gesagt haben, mir kommen keine Weiber mehr ins All. Weiber ist hier wohl irgendwie ein Wort von den Journalisten. Sie hatte halt von Anfang an mit der Raumkrankheit, also Raumkrankheit nennt sich das, zu kämpfen, was sie allerdings gegenüber der Bodenkontrolle verschwiegen haben soll. Und sie ignorierte Weisungen für die handgesteuerte Orientierung ihrer Kapsel, reagierte stundenlang nicht auf Funkrufe, aß, trank nicht wie vorgesehen und klagte über die drückende Enge der Kapsel. Und Aufzeichnung konnte sie nicht anfertigen, weil sie in der Hektik ihre Bleistifte abgebrochen hätte. Zudem stellte sie fest, dass ihre Vostok 6-Kapsel falsch programmiert war. Erst am 2. Tag erhielt sie die korrekten Daten. Wäre das nicht passiert, hätte ihr Flug durchaus im Tod enden können. Wie Tereshkova erst vor 10 Jahren verrät. Und Koroljow habe sie angefleht, diese Panne für sich zu behalten, damit er natürlich total gut dasteht. Interessant, dass er sich über sie echauffiert, sie aber schweigt. Und da kommen wir später zu.
Gut, aber danach hat sich ja sowieso ihr Leben ein bisschen geändert.
Naja, sie ist auch komplett um die Welt geschickt worden und hat das bravourös gemeistert. Das ist so ein bisschen die Diana-Story, ehrlich gesagt. Überall wurde sie gefeiert, die erste Astronautin und das Sinnbild für eine tolle Frau, eine Powerfrau, die so viel Mut gebracht hat. Sie sieht gut aus, sie ist mutig, sie kann singen, ja, die hat tolle Veranstaltungen, die hat das Volk begeistert. Aber einmal all over the world, so nach dem Motto.
Aber sie ist doch auch Mutter geworden, ne? Sie hat ja wenig später
Dann wurde ihr immer unterstellt, dass sie jetzt verlobt sei und ob diese Unterstellungen denn stimmen würden. Also egal, welche Kamera lief. Und dann hat sich sozusagen die Regierung dafür ausgesprochen, dass sie jetzt den Adrian Nikolajew heiratet. Und dem hat sie gefolgt. Sie ist so perfekt nach außen, dass man nicht weiß, ob es jetzt eine politische Heirat war oder ob das wirklich eine gewollte Heirat war.
Zwangsehe, eine staatlich verordnete Zwangsehe, ist eine Spekulation, wissen wir nicht.
Also zumindest wurde auf der Wikipedia-Seite ihres Ehemannes, also von Andrian Grigorjewitsch Nikolajew, gesagt, oder es steht hier geschrieben, dass diese Heirat eine Idee von Chruschtschow war, also der damalige Regierungschef und der, also genauer gesagt, 53 bis 64 Parteichef der KPDSU und 58 bis 64 als Vorsitzender des Ministerrats Regierungschef der Sowjetunion war. Die beiden bekommen genau ein Jahr später, angeblich 7 Monate, wer weiß, später ihr Kind, also ein Mädchen. Mhm. Sie studierte anschließend an der Schukowski Ingenieurakademie der sowjetischen Luftstreitkräfte und 1966 wurde sie in der obersten Sowjet der UdSSR gewählt.
Was ist das, oberste Sowjet?
Das ist sozusagen die höchste
Legislative, ne?
Ja, genau, der Sowjetunion. Genau, das ist auch politisch gewünscht, einfach auch sehr ein gutes Signal in der Außenwirkung, dass dort eine Frau hineingewählt wird, gerade weil sie nun einfach ja, die Powerfrau darstellt, die Sowjets brauchen und benötigen. Und dann im Mai 68 wird sie Vorsitzende des Frauenkomitees der UdSSR und 1971 Mitglied des Zentralkomitees der KPDSU. Das ist die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Und 1947 war sie im Präsidium des obersten Sowjets und ab 1976 stellvertretende Vorsitzende der Kommission für Erziehung, Wissenschaft und Kultur des Union-Sowjets.
Also doch auch dann eine politische Karriere, weil, wenn ich das richtig sehe, blieb dieser Raumflug der einzige, den sie je begangen hat.
Korrekt.
Also ja. Sie ist dann nie wieder nach oben
geflogen. Ich glaube, die Erfahrung hat ja auch gereicht. Auch wenn sie jetzt in der heutigen Zeit sagt, sie hätte Lust, mit einem One-Way-Ticket zum Mars zu fliegen.
Die Sehnsucht bleibt irgendwie. Ne? Trotz Kotzerei denkt man sich so, wenn man das einmal erlebt hat da oben.
Und es wurde auch komplett gedeckelt und verschwiegen, dass es halt nicht gut gelaufen ist. Wobei, ich dachte auch so, ist das jetzt echt ein Ding der Valentina oder ist das eigentlich so ein allgemeines Astronauten-Kosmonauten-Problem oder Raumfahrer-Problem? Und das ist tatsächlich ein allgemein bekanntes Problem. Dafür kann sie nichts, aber dieses sich also nicht mehr zu funktionieren, ich meine, gut, aber sie wird auch dehydriert gewesen sein. Mhm. Es ging ihr wahnsinnig dreckig. Also
wir reden von den 60ern, ne? Ein bisschen erinnerte mich das an die Folge oder an Amelia Earhart, die wir auch gemacht haben, die Folge. Hört da gerne noch mal rein. So die erste Frau, wie das inszeniert wurde und dann, ne? Und sie sagte dann, jetzt macht mal hier halblang und so. Ich bin ja, ne? Also war ja auch nicht alleine und so. Also ja, die erste Frau ist dann schon noch was Besonderes. Aber es blieb nur bei einem Mal. Also das finde ich dann schon bemerkenswert.
Ja, absolut. Aber also und auch warum wurden keine Mütter gewollt für diese Reise? Weil es immer um Leben und Tod geht. Ja, es kann halt so viel schieflaufen dabei, wenn du ins All geschossen wirst, gerade als erste Frau. Und es gab, das war der, ich glaube, der 6. oder der 7. Allbesuch. Also es ist, niemand ist da erfahren gewesen, wirklich. Es gab keine Routine in diesem Bereich. Hätte auch einfach wirklich schief gehen können. Zurück zu ihrer, im Privatleben hat sie sich dann 19 Jahre später scheiden lassen. In zweiter Ehe war sie dann mit dem Orthopäden Juli Georgijewitsch Schaposchnikow verheiratet, der 99 starb. Mhm.
Um jetzt alles weitere einzuordnen, einmal nochmal ein geschichtlicher kurzer Abriss.
Es gab einmal nochmal, dass 1964 der Brezhnev-Ersatz war für Chruschtschow. Und dann gab es Reformversuche und es gab den Prager Frühling in der Tschechoslowakei, der niedergeschlagen wurde. Dann auch die Verhängung des Kriegsrechts in der Volksrepublik Polen 1980 geschah unter dem Druck Moskaus. Die UdSSR unterzeichnete 1975 das KSZE-Abkommen. Das ist die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ja, der Bürgerkrieg in Afghanistan eskalierte 1979. Es entstand eine neue weltpolitische Krisenzone. Das Land wurde verwüstet, seine Infrastruktur zerstört. Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Mujahedin, das ein Begriff Dschihad, Streben, Kämpfen, abgeleitet bedeutet ins Deutsche übersetzt jemand, der Dschihad betreibt. Und Afghanistans Staatspräsident Najibullah setzte 1986 auf einen Kurs der nationalen Versöhnung. Michail Gorbatschow hielt das sowjetische Engagement in Afghanistan für zu kostspielig und verlustreich und er trat mit dem Versprechen zur Wahl des obersten Vorsitzenden des Zentralkomitees an, den äußerst unpopulären Krieg zu beenden. Und so wurde 88 bis 89 unter seiner Ägide, wurden die sowjetischen Truppen abgezogen und die siegreichen Mujahedin, also Dschihadisten, von den US-amerikanischen und pakistanischen Geheimdiensten CIA und ISI organisiert und ausgerüstet, übernahmen die Macht, um sich erneut in bürgerkriegsähnliche Kämpfe zu verstricken. Mhm. Dann gab es die Reaktorkatastrophe 1986. Es ging los mit den langsamen Zerfallprozessen, das heißt im Nationalitätengefüge, da war ja wahnsinnig Multikulti, der Sowjetunion entstanden ebenso Destabilisierungen. Im Dezember 86 kam es erstmals nach der Ära Brezhnev zu schweren ethnischen Konflikten. Und es folgte innerhalb kurzer Zeit die Entstehung einer Vielzahl von neuen Nationalitätenkonflikten innerhalb der Sowjetunion. Und der Bruch der Randstaaten der Sowjetunion mit dem Moskauer Zentrum ging weniger vom Volk der Vielzahl entstandenen kleinräumigen Krisenzentren aus, sondern von den politischen Führungen der Unionsrepubliken. Es waren die sich auf ihre nationale Identität berufenden baltischen Republiken, die den Anfang machten. 1990 und 1991 erklärten Litauen, Lettland und Estland ihre Unabhängigkeit. Am 19. August 1991, einen Tag bevor Gorbatschow und eine Gruppe der Führer der Republiken einen neuen Unionsvertrag unterzeichnen wollten, versuchte das Staatskomitee für den Ausnahmezustand, eine Gruppe hoher Funktionäre, die Macht in Moskau zu ergreifen. Bereits am 21. August war der Putsch am Widerstand der Bevölkerung unter Führung von Boris Jelzin gescheitert. Durch den Augustputsch war die Sowjetunion endgültig zerfallen. Die offizielle Auflösung erfolgte jedoch erst am 26. Dezember 1991 mit dem Tag der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden zum Abkommen von Alma-Ata durch Beschluss des obersten Sowjets, wobei selbst unter den einzelnen Nachfolgerepubliken der ehemaligen UdSSR hierbei Uneinigkeit besteht, womit zum 31. Dezember 1991 die Existenz der Sowjetunion offiziell endete. Und wo ist jetzt unsere liebe Valentina? Mhm. So, wenn man sich jetzt nochmal die Geschichtsdaten vor Augen führt und überlegt, wo Valentina wann war. Nochmal, sie war im Mai 1966, wurde sie in den obersten Sowjet der UdSSR gewählt. Im Mai 68 Vorsitzende des Frauenkomitees der UdSSR und 71 Mitglied des Zentralkomitees der KPDSU. Ab 74 war sie im Präsidium des obersten Sowjets und ab 76 stellvertretende Vorsitzende der Kommission für Erziehung, Wissenschaft und Kultur des Union-Sowjets. Und sie hat insgesamt maßgeblich zu diesen Veränderungen beigetragen. In welcher Rolle und wie stark, das kann ich nicht beurteilen, aber sie war im obersten Sowjet im Präsidium. Das heißt, sie wird auch mit unterschrieben haben oder zumindest mit beratend tätig gewesen sein, als die Sowjetunion sich aufgelöst hat. 1994 wurde sie von der Regierung Russlands zur Leiterin des Russischen Zentrums für internationale kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit ernannt. Diese Tätigkeit übte sie bis 2004 aus und für die Partei Einiges Russland, so heißt es tatsächlich, Einiges Russland. Was heißt das? Es ist eine nationalistisch-konservative Sammlungspartei und die mitgliederstärkste Partei in der Russischen Föderation. Und hier ist sie Abgeordnete in der regionalen Duma der Oblast Jaroslawl, also da, wo sie herkommt. Und wurde dann Abgeordnete der Staatsduma. Mhm. Die Duma oder Staatsduma ist das Unterhaus, die direkt vom Volk gewählte zweite Parlamentskammer der Föderationsversammlung von Russland. Und das ist auch wieder ein hoher Rang. Am 10. März 2020 beantragte sie dort erfolgreich eine Verfassungsänderung zur Lockerung der Amtszeit des russischen Präsidenten. Und sie schätzt Putin und hat ihm wohl zum 64. Geburtstag diverse Rosen geschickt und gesagt, dass sie dem Volke dient und zur Verfügung steht. Und angeblich macht Putin alles, was sie sagt, wenn sie ihn besucht. ja, sie trug die olympische Fahne bei den Olympischen Winterspielen 2014 als eine von 8 Trägerinnen.
Weit weg von dem, was wir bei Anna Politkovskaja ja gesehen haben, die ja systemkritisch war. Sie ist sehr systemkonform, ne? Immer sozusagen auf Linie der Partei, auch nach wie vor da total staatstreu und ja, hat offensichtlich auch was zu sagen. Es ist ja ungewöhnlich, dass Putin auf, man möge mir diesen persönlichen Kommentar verzeihen, auf Frauen hört, aber sie scheint ja da doch ein hohes Ansehen nach wie vor zu genießen.
Ich glaube, ihr ist klar, welche Rolle sie trägt. Das Land ist komplett zerrüttet. Ihr ist klar, dass wenn sie nicht die Fahne hochhält als Sinnbild der Weiblichkeit oder der mutigen, taffen Frau, dass es dann keine Orientierung gibt. Also sie ist sich ihrer Vorbildfunktion durchaus bewusst. Und deswegen, ich glaube, wenn du dann auch viel diese Machtspielchen mitkriegst und in diesen Verworrenheiten und Russisch ist die Amtssprache, aber unten drunter gibt es ja so viele unterschiedliche Muttersprachen. Mhm. Ich glaube, deswegen finde ich, ist sie eine starke Frau, auch wenn wir natürlich jetzt sagen, wir sind vielleicht nicht regimeorientiert oder finden das, was in Russland passiert oder auch in der ehemaligen UdSSR, extrem grenzwertig und extrem furchtbar, so ist sie dennoch, und ich verstehe auch die Einreichung, eine beeindruckende Frau.
Ja, klar, wir können uns jetzt hier politisch verausgaben und das wäre nochmal eine eigene Folge wert, ne? Inwieweit klar. Wir, das ist jetzt nicht unser Thema, da gibt's durchaus auch bei uns beiden eine gewisse Kritik an dem politischen System, um es jetzt mal sehr vorsichtig auszudrücken. Nichtsdestotrotz magst du recht haben, ne? Eine Frau, die sich da ihre Position und ihre Rolle erarbeitet hat, über all die Jahre eine Vorbildfunktion sich erarbeitet hat, das steht außer Frage. Und auch diesen Prozess mitgemacht zu haben, ins All zu fliegen und alleine da oben kotzend sich um die Erde zu drehen und dann diese Karriere hinzulegen, das ist sicherlich eine Folge wert. Insofern würde ich jetzt sagen, ja, mit einem kleinen Wermutstropfen, was die politische Einstellung angeht, würde ich sagen, es ist eine starke Frau. Punkt.
Zeigt ja auch einen großen Mut, in ein Weltall sich schießen zu lassen und auch zu wissen, dass es mit dem Tod enden kann.
Klar, absolut. Das ist ein Risiko gewesen zu damaliger Zeit. Ich meine, es ist ja auch danach die Apollo-Mission, die dann tödlich endete. Ich weiß nicht, welche Nummer das war. Das ist ein hohes Risiko, das man eingeht. Und natürlich ist diese Raumfahrtmission auch immer politisch gewesen, gerade in den 60er Jahren, ne, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, da zu sagen, ich gehe hier für mein Land ins All, nicht wissend, ob ich lebend wiederkomme, das muss schon, da muss man schon wahnsinnig mutig sein. Insofern. Ja, verstehe ich schon.
Also auch, es gibt hier nochmal so eine Beschreibung auch in der Süddeutschen, dass sie seit den 60er Jahren eine sowjetisch-russische Ikone, dekoriert mit den wichtigsten Auszeichnungen, hofiert von den Kreml-Chefs, verewigt auf Briefmarken, beglückwünscht auch von Queen Elizabeth. Also mit der Beteiligung einer Frau an diesem Manöver, ne, mit der Vostok 6 im Orbit, ist sie natürlich ein spektakulärer Propagandaerfolg der damaligen Zeit gewesen, der besonders Resonanz auf dem Weltfrauenkongress fand und war eine musterhafte Protagonistin des Kommunismus. Kühn, entschlossen, durchsetzungsstark, Tochter einer Textilarbeiterin und eines Traktoristen, nicht versnobbt, sondern Arbeiterkind. Und das war einfach, sie ist sich auch dessen bewusst, was sie da für ein Vorbild war und was man von ihr erwartet hat.
Also ich habe wieder viel gelernt heute. Das ist ja das Schöne an unserem Podcast, dass wir da auch mal wieder Namen und Frauen kennenlernen, die von denen wir keine Ahnung hatten und auch in Bereiche reingucken dürfen, die wir noch nicht kennen oder dann kennenlernen. Nächste Woche werde ich dir eine Frau vorstellen, die auch eine Einreichung war. Also wir haben uns ja vorgenommen, dass wir da mehr mal wieder auf euch hören und gucken, wen möchtet ihr mal wieder genau vorgestellt haben. Wir haben diese Frau auch das ein oder andere Mal schon erwähnt, nämlich Elisabeth Selbert, eine der 4 Mütter des Grundgesetzes, des Bundesrepublikanischen. Und das ist eine Einreichung unter anderem von Maria Müller gewesen. Und genau, die stelle ich euch nächste Woche vor. Da schauen wir nochmal so ein bisschen in die bundesrepublikanische Geschichte der Nachkriegszeit, der unmittelbaren. Und da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich glaube, auch wenn ich über sie schon das ein oder andere weiß, bei der Recherche werde ich nochmal viel dazulernen. Und das hoffe ich dann an euch auch weitergeben zu können. Insofern nächste Woche Elisabeth Selbert.
Vielen Dank, Katrin. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Vielen Dank fürs Zuhören und erstmal fürs Vorstellen, Kim. Fürs Zuhören an euch da draußen. Und genau, dann bleibt uns nur zu sagen,
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.